ein internationales Interesse besteht. Aber wenn auch die Weltgemeinschaft nicht in der Lage ist, ja, uns zu unserem Recht mit friedlichen Mitteln zu verhelfen, ist die Option des bewaffneten, des gezielten, sage ich, bewaffneten Kampfes immer noch offen.
Hat man sich da zeitliche Limiten gesetzt? Ich meine, die Intifada dauert an, die Aufstandsbekämpfung der Israelis ebenfalls. Das bringt Opfer für das palästinensische Volk. Wie lange wird man dazu warten, bis man sich dann auch wieder entscheiden muss, ob man diese Linie, die jetzt eingeschlagen wurde, in Algier weiterziehen möchte oder eben die andere Konsequenz, den bewaffneten Kampf, wieder wählen muss?
Ich glaube nicht, dass man solche Schritte, das war ein historischer Schritt für die Palästinenser, der jahrelang gedauert hat. Ich glaube, zunächst sind erstmal die Ergebnisse der Regierungsbildung in Israel abzuwarten. Erstens, das ist für uns sehr wichtig, zu sehen, was sich in Israel möglicherweise kristallisiert. Wir können schon jetzt absehen, dass eine Rechtsregierung kommen wird oder möglicherweise eine große Koalition, die an einem Frieden nicht interessiert ist. Und zweitens, abzuwarten, was ein Bush in USA machen wird. Und drittens, wie die Haltung der Europäer, besonders der Europäer und Japan, in Bezug auf den neu ausgerufenen palästinensischen Status aussehen wird. Wir können jetzt abwarten und sehen, was Arafat möglicherweise dann in Genf zu sagen hat. Ja, und wir müssen, glaube ich, schon uns gedulden, weil ganz einfach, was die internationale oder das internationale politische Arena bringt, einfach, weil die Palästina-Problematik vom Anfang an eine internationale Dimension hatte, sowohl bei der Balfour-Deklaration 1917 als auch bei der Gründung des israelischen Staates, also Teilung erstmal und 47 und Gründung 48, als Folge praktisch des Faschismus und des Holocaust letzten Endes. Ja, mit anderen Worten, wurde die internationale Politik von Kolonialismus, Imperialismus auf dem Rücken des palästinensischen Volkes abgewälzt, dass man hier in Europa seine Juden los hatte und die Judenfrage löste auf dem Rücken eines anderen Volkes. Und wir haben gelernt, dass wir auch, dass wenn überhaupt was mit Palästina geschieht, dann kann das nur auf einer internationalen Ebene geschehen. Und für uns als Palästinenser ist es sehr wichtig, wir wissen, dass die politischen Kräfteverhältnisse auf Weltebene noch nicht zu unseren Gunsten, die brauchen auch nicht mal zu unseren Gunsten zu sein, noch nicht objektiv genug sind. Und deshalb ist es auch die politische Offensive der BLO mindestens eine politische Objektivität zugunsten, also eine politische Objektivität auf Weltebene in Bezug auf den Nahostkonflikt zu erreichen. Und eine jede politische Objektivität auf Weltebene wird dem palästinensischen Volk mindestens politisch zu seinen Zielen der Rückkehr des, und Errichtung eines palästinensischen Staates verhelfen.
Thank you.
PLFP und andere palästinensische kleinere Gruppierungen sind nach wie vor gegen die Resolution 242 als Grundlage für eine Friedenskonferenz. Was war die Argumentation gerade der PFLP dagegen zu diesem Punkt?
Die PFLP ist prinzipiell gegen praktisch 242 und zwar aus ganz einfachen Gründen. Erstens, 242 stellt im Grunde genommen ein Verzicht auf Teilen, auf uns mindestens nach internationalem Recht gesprochen, Teilen aus Palästina, wenn wir überhaupt 181 akzeptieren. Zweitens ist 242 wurde von den arabischen Staaten akzeptiert, aber nicht von Israel. Drittens, Israel, weil Israel 242 auch nicht akzeptiert hat, wird Israel versuchen, noch mehr Verzicht von der PLO zu bekommen. Und drittens, behandelt 242 mindestens im internationalen Verständnis der Palästina-Frage als Flüchtlingsfrage. Viertens, die Intifada zeigt, dass es machbar ist, auch solche Resolutionen wie 242 zu überholen. Ich glaube, das sind ganz einfach die Gründe und der Hauptgrund, warum die PFLP und andere kleinere Fraktionen innerhalb der PLO das abgelehnt haben, dass sie einfach die Gefahr sehen, dass auf internationalem Druck vielleicht die PLO-Führung unter Arafat zu mehr Verzicht führen kann. Ja, ist also eine prinzipielle Frage für Sie. Die haben das abgelehnt, zwar in der Abstimmung, aber die haben sich auch gleichzeitig, und das muss man auch vor Augen halten, gleichzeitig erklärt, auch wenn wir dagegen sind, werden wir innerhalb der PLO bleiben und werden wir auch die demokratischen Beschlüsse der Mehrheit auch respektieren.
Warum kam es dann zu keinem offenen Bruch? Also in Algier zwischen der PFLP und die PLO von Arafat war das ein Ergebnis der Intifada?
Ganz einfach, weil ich glaube, wir haben sehr viel gelernt. Wir sind in einer Phase des nationalen Befreiungskampfes, ja, trotz jetzt die zwei Strömungen der bürgerlich-liberalen Strömung, die Mehrheit vielleicht in der PLO ausmacht, und der anderen marxistischen Strömung. Wir sind in einer Phase des nationalen Befreiungs, in einer sehr, sehr wichtigen Phase des nationalen Befreiungskampfes. Und in dieser Phase treten alle Widersprüche innerhalb eines Volkes oder seiner politischen Fraktion und Organisation zurück, bis praktisch diese Phase des nationalen Befreiungskampfes abgeschlossen ist. Und deshalb ist jeder Bruch hätte nur nachteilige Wirkungen auf die Intifada gehabt. Wir wissen also, dass die PLO im April in der Nationalratssitzung gerade in der vorhergegangenen ihre Einheit wieder zementiert hat. Und jeder Bruch Ja, und jede Ausscherung aus den Reihen der gemeinsamen Politik, egal wie diese Politik jetzt aussieht, ob man mit allen Beschlüssen einverstanden ist, wird nur negative Rückwirkungen auf die Intensität der Intifada und auf ihre Steigerung in den besetzten Gebieten haben. Genau aus dieser politischen Verantwortung und aus dieser Sicht der Dinge hat, glaube ich, auch die PFLP gehandelt. Ja?
Welche Gruppen haben denn neben der PFLP noch gegen 242 gestimmt? Und welche waren nicht anwesend in Algier?
Das könnte ich jetzt nicht sagen, weil ich weiß nur von Stimmen. Ich weiß, dass die PFLP und vielleicht die PFLP General Command oder die Talat Yaqub Gruppe und so weiter dagegen gestimmt haben. Wer nicht in der PLO ist, sind die Organisationen, die überhaupt nicht in der PLO vertreten sind. Das sind die Splitterorganisationen à la Abu Musa und dann die anderen Terrororganisationen à la Abu Nidal.
المشاوير تودي وين تودي وين ومناقي ما عيني
Israel lehnt nach wie vor jegliche Entschlüsse oder Verhandlungsangebote der PLO ab. Wird das mittel- und längerfristig nicht zu einer Stärkung derjenigen politischen palästinensischen Gruppierungen führen, die gegen die moderate Linie in Algier gestimmt haben?
Das wird sich zeigen. Das wird zeigen. Natürlich ist jede israelische Reaktion und jede internationale Reaktion auf die Beschlüsse des palästinensischen Nationalrates und wird sich auswirken auf die Intifada. Und ich glaube nicht, dass die Palästinenser in den besetzten Gebieten, also das palästinensische Volk, die palästinensischen Massen, nicht alles verfolgen und aufgrund der Entwicklung auch ihre Entscheidungen treffen. Das wird sich zeigen, natürlich wird sich das zeigen. Und eine jede Haltung, negative Haltung Israels und Ablehnung der PLO wird zunächst mal die Kräfte stärken, die für die Intensivierung und praktisch Fortsetzung der Intifada mit noch höheren Mitteln und bis zum totalen nationalen oder zivilen Ungehorsamkeit.
Werden die Beschlüsse von Algier die Anerkennung Israels, die indirekte Anerkennung Israels, die Intifada nicht schwächen, gerade in nächster Zeit?
Nein, ich habe das vorhin gesagt. Ich habe das gerade vorhin gesagt, dass ich glaube, vielleicht durch die Besatzung selbst und trotz der Besatzung selbst innerhalb der Palästinenser sich ein Standpunkt kristallisiert hat zu einem realpolitischen Standpunkt. Das heißt, wir können uns nicht über die ganze Weltöffentlichkeit hinwegsetzen, einerseits, und zweitens muss man auch sagen, dass innerhalb der PLO auch solche Kräfte und innerhalb der palästinensischen Gesellschaft, besonders auch die Kommunistische Partei Palästinas, schon seit 1947 für eine Zwei-Staaten-Lösung gekämpft hat oder eingetreten ist.
Was ist die Haltung Syriens gegenüber der palästinensischen Staatengründung? Was für ein Spiel spielt Syrien?
Also Syrien hat hat mindestens die Erklärung und die Syrien hat die Gründung begrüßt offiziell, aber Syrien hat noch nicht den neu ausgerufenen palästinensischen Status anerkannt, ja, und die syrische Haltung läuft darauf hinaus. Wir wissen also, die Baas-Ideologie geht von einem großsyrischen Raum aus, ja. Syrien hat selbst Wofir 2 anerkannt, also auch expressis verbis und sowas, die Existenz des Staates Israel. Und ich glaube, die syrische Haltung jetzt zurzeit ist die Haltung, wir wissen, dass Syrien eine Großregionalpolitik in der Region betreibt, siehe Libanon. Und deshalb ist praktisch jede unabhängige Position und jeder Spielraum für eine PLO kommt dem syrischen Machthaber ist dem syrischen Machthaber nicht recht.
Zurück zur Gründung des palästinensischen Staates. Was ist die Perspektive des neuen Staates in nächster Zeit? Wie und wann wird es zur Ernennung, die wurde ja angekündigt, eine Exekutive kommen? Und wie stellt sich die PLOS vor, die Entflechtung der besetzten Gebiete aus der sozialen und wirtschaftlichen Abhängigkeit vom zionistischen Staatengebilde, die ja kontinuierlich ausgebaut wurde?
Ich glaube erstmal, dass ich vermute, der Staat, beziehungsweise das ist zu erwarten, dass die Ernennung einer Exekutive, eines praktisch funktionierender palästinensischer Exilregierung praktisch, nicht nur eine Exilregierung, vielleicht Teile der wichtigen Posten werden auch nicht genannten, offiziell genannten Leute in den besetzten Gebieten übergeben. Andere Teile werden innerhalb der BLO dann nach bestimmten Regeln verteilt. Die Vermutung war sehr stark, dass der Arafat dies geplant hat bei seinem Auftritt Anfang Dezember. Bei der Sitzung, die in New York hätte stattfinden sollen, die jetzt aber sehr wahrscheinlich in Genf stattfinden wird. Ich glaube, dort wird er auch die Bekanntgabe einer Exilregierung geben. Und die Vorstellung der BLO ist deutlich in der politischen Erklärung, dass die besetzten Gebiete in einer Vorstufe zu einer internationalen Konferenz unter einer UN-Verwaltung kommen kann, um praktisch eine objektive Lage, eine ruhige Lage zu schaffen, die dann zu einer endgültig friedlichen Lösung führen kann. Und ich glaube, dass dieser palästinensische Staat auf jeden Fall wenn es zu einer friedlichen Lösung kommen muss, wird seine Souveränität haben und wird auch seine Beziehung zu Israel, es kann sein, dass diese Beziehung am Anfang sehr gespannt sein wird, wird auf jeden Fall dieser palästinensische Staat seine Beziehung zu Israel sowohl als auch zu Jordanien definieren muss, und er hat auch zwischen diesen zwei Staaten zu leben. Jetzt auf die Frage, wie weit man eine Desintegrationspolitik im ökonomischen Sinne zu Israel betreiben kann. Ich glaube, das ist jetzt zurzeit eine zweitrangige Frage. Ja, die es gibt Pläne, genug Pläne, auch dass diese Gebiete lebensfähig sind, auf jeden Fall die ökonomisch im ökonomischen Sinne lebensfähig und selbstständig sein können. Im Sinne, dass ein Luxemburg oder sowas auch ökonomisch selbstständig sein kann. Das ist nicht jetzt die wichtigste, glaube ich, Frage, nachdem wir suchen, nach der Lösung wir suchen sollen. Die wichtigste Frage ist zunächst mal eine internationale Anerkennung für den palästinensischen Staat zu erreichen und auch praktisch zu einer friedlichen, zu einem internationale Nahostkonferenz zu kommen, die dann das Recht des palästinensischen Volkes gewährt und zu einer mindestens kurzfristigen, mittelfristigen, zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen muss.